Es ist Donnerstag, der 4. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Jagoda Marinic.
Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem News-Kaviar am Donnerstag. Um die Nachrichten dieses Tages zu besprechen, habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, einen, dessen Texte ich wirklich gerne lese, weil sie eigensinnig sind, wie Deutsche sagen, weil sie immer wieder leuchtende Momente haben, sprachlich wie gedanklich. Ich freue mich, dass er heute früh hier bei mir ist, um mit mir durch die Nachrichten des Tages zu gehen. Herzlich willkommen dem Autor und Journalisten in der Süddeutschen Zeitung, Cornelius Pollmer. Herzlich willkommen bei Apofika.
Hallo Jagoda, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und wir haben nicht die spektakulärsten Nachrichten, was ja in dieser Nachrichtenzeit ja gar nicht mal schlecht ist. Wir können uns ganz etwas leichter in diesen Tag reden, nämlich zum Beispiel mit dem Thema Sammeln. Es wird morgen das EM-Sticker-Album verkauft. Warum haben so viele Fans eigentlich Lust aufs Kleben ihrer Fußballstars? Hast du darauf eine Antwort als kluger Kulturjournalist?
Ich habe vor allem stärkste Erinnerungen in dem Fall, weil ich das selber früher gemacht habe und mich auch nochmal bei der Schreibwarenhändlerin, die ich jetzt hier nicht namentlich benennen möchte, entschuldigen
möchte.
Ach komm,
jetzt ehre die Dame doch bitte. Ehre den Laden.
Es war Frau Herrmann und ich habe dort ab und zu, glaube ich, auch mal vergessen zu bezahlen, als ich ein Tütchen mitgenommen habe. Und ich hatte ein Album, das habe ich noch heute, dort fehlt ein einziger Aufkleber, die 357, Hans Dorfner, in der Rubrik Alles Gute und vielen Dank. Und ich denke seit Jahren über dieses eine fehlende Bildchen nach und ich wollte es eigentlich irgendwann mal bei eBay oder sonst wo irgendwie kaufen und mittlerweile denke ich aber, und da komme ich jetzt so langsam zum Versuch einer Antwort, dass dieses Album gerade mit dieser einen Fehlstelle viel schöner ist und ich glaube, dass darin auch der Reiz für viele besteht an diesem Kleben natürlich, diese Ungewissheit, was kriegt man voll, wie voll kriegt man es, da ist der Weg wirklich mal wichtiger als das Ziel und ich glaube, das ist so die Hauptfaszination, wobei ich mich auch ein bisschen frage, wie stabil die in dieser Zeit heute ist, da wir nicht mehr von Glitzer-Stickern oder Stickern uns beeindrucken lassen, sondern ständig ja auch Elektronika um uns herum haben, die blinkt und glitzert und da weiß ich gar nicht, ob das immer noch so ein Ding ist, aber der Markt sagt ja.
Der Markt sagt ja, aber ich finde interessant, dass ich eigentlich Sammeln eher so bei den Snobs normalerweise verorte. Weißt du, wenn du so irgendwie in
vielleicht
USA
bin ich ja
bist.
Einer.
Ja, nee, gar nicht, sondern ich meine nur, das ist die Art des Sammelns, die ich total sympathisch finde, an die ich auch Kindheitserinnerungen habe. Und was war eigentlich das andere, was man gesammelt hat? Es war ja nicht nur WM und EM, es gab ja noch was Olympisch, nee, was man noch gesammelt hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe meine ganze Kindheit dann doch nur geklebt, jetzt wo ich diese Nachricht lese. Aber es geht ja auch um diesen schönen Vorgang, du stehst an der Kasse und nimmst das mit und darfst es anderen geben oder darfst dich darauf freuen, was du bekommen hast.
Ja, ja.
Aber an sich das Sammeln als Phänomen hast du eigentlich bei reichen Leuten, die ja stolz sind, welche Kunstwerke sie gesammelt haben, in Büchern von Sadie Smith, diese ganze das Sammeln als, ne, als der Daimler der Reichsten, weißt du, so das Statussymbol für die Reichsten und plötzlich machst du daraus so ein popkulturelles Gesamtphänomen.
Naja, je nach Budget halt dann, ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass egal ob man reich oder arm ist, das Sammeln immer irgendeinen Reiz hat, weil es ja auch was Kontemplatives hat und auch sowas Behagliches. Man kann dann immer sich so angucken, was man bisher so zusammengefunden hat und es hat ja irgendwie auch was Beruhigendes, für mich zumindest.
Briefmarken sammelt aber keiner mehr, oder?
Also ich glaube, die gibt es schon noch, aber das sind wie die Taubenzüchter und auch die Kaninchenzüchter, die treffen sich wahrscheinlich in Hallen, in denen wir Samstagvormittag nicht sein wollen, an vielen aufgestellten Tapeziertischen und gehen ihren Geschäften nach. Ich glaube schon, dass es die noch gibt, aber die Sichtbarkeit in der Gesellschaft, die wird geringer geworden sein, ja.
Unterm Radar.
Die NATO, 75 Jahre Bündnis. Europas Sicherheit steht auf dem Spiel, das berichtet der Spiegel. Auf den Tag vor genau 75 Jahren wurde die NATO gegründet. Im Spiegel-Leitartikel meint Ralf Neukirch zur aktuellen Lage des Verteidigungsbündnisses, der Krieg in der Ukraine zeigt, wie wichtig die NATO für Europas Sicherheit ist. Gefahr droht der Allianz im Jubiläumsjahr vor allem von innen. Im Artikel geht es auch um das deutsche Budget für die Rüstung. Dazu schreibt Neukirch: Minister der Ampel streiten sich öffentlich darüber, ob die Regierung mehr Geld für die Bundeswehr oder für Soziales ausgeben soll. Der SPD-Fraktionschef sinniert über ein Einfrieren des Krieges. So kann man die Bürgerinnen und Bürger nicht davon überzeugen, dass Frieden seinen Preis hat. Das aber wird nötig sein. NATO, Krieg, Frieden, darüber reden wir jetzt eigentlich schon 2 Jahre. Cornelius, was können wir heute irgendwie noch Kluges zu so einem Jubiläum sagen? Ist es ein guter Vorstoß von Jens Stoltenberg, 100 Milliarden Euro Pakt für die Ukraine, oder ist es eher was, was dir Angst macht, weil du dich fragst, wie weit, wie tief, wie hoch noch mit diesen Notwendigkeiten für diesen Krieg?
Also da muss ich erstens sagen, dass ich jeden Wortfetzen lese und höre und sehe, der zu diesem Thema öffentlich verhandelt wird, weil mich das natürlich sehr interessiert, und dass ich zweitens aber heute hier nichts Kluges beitragen kann.
Das kannst du dir nicht leisten. Das kannst du dir, weil apropos, wie kann ich leisten?
Ja, aber du musst auch neulich was Kluges sagen. Ich habe auch neulich dein Gespräch mit Heribert Prantl, unserem gemeinsamen Kollegen, gehört, und es ist ja wirklich so, dass jetzt auch was eingefroren ist, ist so ein bisschen auch die Debatte in Deutschland zwischen denen, die sagen, wir müssen uns da stärker engagieren, und denen, die sagen, das führt nur noch tiefer ins Unglück.
Es ist auch schwierig. Was heißt, es ist auch schwierig? Das, natürlich kommt einem alles vor wie so ein Allgemeinplatz. Aber vielleicht gehen wir mal von einem Beispiel. Sergi Zadan, das ist der Autor, der vor kurzem den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat, der eigentlich mit Büchern und Worten für den Frieden sich einsetzen wollte, meldete jetzt, er möchte zum Armeedienst und greift zu den Waffen. Das heißt, da ist jemand, der eigentlich daran glaubt, dass man reden können muss, und der merkt, es wird eng, der merkt, Worte reichen nicht. Eigentlich ein Friedenspreisträger, der vermitteln wollte, der mit Büchern, mit Worten wollte. Ich finde, in solchen Momenten, klar, ich habe ein Streitgespräch mit Heribert Prantl gehabt und wir reden hier seit 2 Jahren aus unseren deutschen Wohnzimmern. Aber das sind halt die Leute, die dann drüben sind. Und ich glaube, auf dem Kanal von Wassily Golod kam eben nochmal ein Bericht über die Vergewaltigungen ukrainischer Frauen. Also wenn du vor Ort bist und das alles siehst, und natürlich wünscht sich jeder Frieden, und gleichzeitig greifen die Menschen, so jetzt hier Zadan, selber zur Waffe und sagen halt, ich muss dieses Land verteidigen, weil Worte reichen nicht mehr. Irgendwie bist du dann auch wieder sprachlos, da sind wir im Kulturraum und hast einige Schriftsteller, die inzwischen sagen, ich will an die Front gehen, dieses Land verteidigen. Was sagst du da also aus Kultursicht?
Ja, und Zadan hat ja auch erklärt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er auch jetzt kein Interesse erstmal hat, in Westeuropa oder in den USA irgendwie aufzutreten, weil er auch ein bisschen müde geworden sei, ständig erklären zu müssen, wer hier den Krieg angefangen hat und wer sich gegen diesen Krieg verteidigt. Wenn ich sowas lese, dann bricht einem jedes Mal so ein bisschen das Herz, und man kann dann nur von seiner bequemen und geheizten Wohnung aus irgendwie sagen, dass man das bewundert, und das stimmt auch. Und ich habe inzwischen auch verstanden, dass für die Ukraine und auch für die Künstlerinnen und Künstler der Ukraine es natürlich nicht nur um den Verlauf von Grenzlinien geht, das ist wichtig genug, sondern auch diese ganz tief empfundene Angst, dass die eigene Kultur von der Sprache angefangen bis in die Kunst hinein da auf dem Spiel steht. Und
das finde ich ja das spannende Argument, also dass die selber sagen, wir gehen, weil es ist ein Angriff nicht nur auf das Territorium, sondern auf die ukrainische Kultur.
Ja, und also das ist sehr dramatisch, und ich kann da nur das nachvollziehen und wirklich bewundern, und weiß aber ansonsten gleich wieder gar nicht, was ich sagen soll, weil ich will dazu eigentlich gar nicht noch eine darüber hinausgehende Meinung haben, weil wer bin ich, das jetzt irgendwie diese Entscheidung zu bewerten, ne?
Ja, ich weiß zum Beispiel selber nicht mal, ob ich sagen würde, bewundern, dass man in den Krieg muss. Ich bin ehrlich gesagt immer eher menschlich verzweifelt, dass Menschen in eine Situation kommen, wo sie von einem friedlichen Wortarbeiter zu einem Krieger werden müssen. Weißt, ich kann gar nicht sagen, ich bewundere es. Natürlich sehe ich dann so eine Kraft, die in Menschen rauskommt, in den Kampf zu ziehen. Aber eigentlich habe ich eher so eine Verzweiflung, dass wir eine Welt sind, in der du das von Menschen einforderst teilweise. Und dann eben doch wieder die Frage, um zur NATO die Brücke zu bauen, braucht es eben dann gerade solche Organisationen wie die NATO, um eigentlich die Abschreckungsdynamik dieser Welt am Funktionieren zu halten, oder ist das Teil des Problems, dass wir immer denken, wir müssen uns verbünden, um uns gegen andere zu stärken? Also findest du es wichtig, dieses Comeback der NATO, nachdem man im Kalten Krieg ja dachte, ist vorbei, also dieses Signal, dass man steht jetzt doch wieder stärker da und alle denken, man muss die 2% einbringen, selbst zum Preis von sozialen Projekten, wobei ich auch immer diese Gegenüberstellung fragwürdig finde, ne? Also musst du wirklich dann die Sozialprojekte einsparen oder könntest du nicht von anderen Quellen Geld anzapfen, um Kindergärten und Schulen gut auszustatten? Das sind so einander Ausspieldebatten, die ich kritisch sehe.
Ja, die auch teilweise unlauter geführt werden. Und also wenn wir keine Kindergärten mehr bauen, dann brauchen wir auch irgendwann keine Kanonen mehr, weil dann haben wir nichts mehr, was wir verteidigen wollen oder müssen. Also ich denke schon, dass es im Grundsatz, so viel Bewertung traue ich mir dann doch zu, eine gute Idee ist, wenn wir viele Länder in Europa haben, die gemeinsame sicherheitspolitische Ziele haben, dass die jetzt nicht alle nur ihre eigenen Armeen pflegen, ihre eigenen Flugabwehrsysteme aufbauen, die dann alle nicht miteinander kommunizieren können. Das leuchtet mir schon ein. Und ich glaube auch, dass diese pauschale NATO-Kritik, die es in Teilen der Gesellschaft gibt, es sich ein bisschen zu einfach macht, weil sie immer so ein bisschen annimmt, dass ohne jegliche Verteidigungsbereitschaft trotzdem für uns sich im Wesentlichen nichts ändern würde. Und das ist eine Rechnung, die man nicht auf Gültigkeit überprüfen möchte, in der Realität, ich zumindest nicht. Und deswegen würde ich im Grundsatz schon sagen, dass dieses Bündnis Sinn ergibt, zumal in Zeiten wie diesen. Deswegen macht es einen dann auch manchmal so ein bisschen ratlos, wenn man sich anguckt, wie die Diskussionen dort verlaufen, wie sie auch verschleppt werden und wie gleichzeitig diese viele Zeit, die da auf der Strecke bleibt, bis man sich auch koordiniert bekommt, natürlich fehlt dort, wo wir gerade gedanklich waren, nämlich an der Frontlinie.
Zur NATO gäbe es natürlich ganz viele andere Meinungen und Kritikerinnen zu zitieren, aber wir müssen zu Katy Perry.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Katy Perry, Billie Eilish und 200 weitere Musiker warnen vor KI, das berichtet Heise Online. Gut 200 Musiker und Songwriter haben einen Aufruf unterschrieben, in dem sie vor schädlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz für die Musikbranche warnen. Ähnlich wie zuvor Schriftsteller oder Zeitungen beschweren sie sich unter anderem darüber, dass künstliche Intelligenz mit ihren Erzeugnissen trainiert werde. Einige der größten Unternehmen nutzten ohne Erlaubnis unsere Arbeit, um KI-Modelle auszubilden, heißt es im Aufruf, den unter anderem Künstler wie Amy Mann, Elvis Costello und Jamie Cullum unterschrieben haben. Ziel der Bemühungen der Unternehmen sei es, die Arbeit menschlicher Künstler durch KI-generierte Musik zu ersetzen. Das sei ein Angriff auf die menschliche Kreativität, der die Existenzgrundlage vieler Musiker bedrohe. Ein Text von Cornelius Polmer von KI, die Cornelius Polmer simuliert. Wäre es dir ein Vergnügen oder eine Selbstabschaffung, weil deine Verwendung nicht mehr gesichert wäre?
Nein, ich gehöre zu den wenigen, die das, glaube ich, noch nicht ausprobiert haben, mit diesen mehreren Programmen, die es jetzt schon gibt, mal den Versuch zu wagen, sich selbst zu kopieren. Vielleicht, weil ich da auch ein bisschen Sorge habe, dass es dann doch besser geht, als ich mir wünsche.
Dass du so berechenbar wärst, algorithmisch.
Wer weiß, ja. Aber also meine viel größere
Sorge. Ich habe es auch noch nicht probiert, by the way.
Ja, meine viel größere Sorge als ich selbst ist in dem Fall dann wirklich Billie Eilish, von der ich großer Fan bin. Und die ja auch, das ist ja fast programmatisch jetzt rückwirkend, den Oscar gerade bekommen hat für dieses What Was I Made For, was eigentlich für Barbie gedacht war, aber auch eine Frage werden könnte, die wir alle uns noch ein bisschen intensiver stellen müssen, wenn die KI voranschreitet.
Die berechtigten Ängste der Künstler, also dass du halt, du hast ja einmal das Thema Urheberrecht, weißt du, Das Werk, das geht jetzt aber auch dahingehend, dass die Künstler sagen, die nehmen ja mich als Person, sie nehmen mich als Stimme, sie nehmen meine Art, also die Kopie des Ichs und natürlich gerade bei den Künstlern, die durch ihre Originalität sich auszeichnen, ihren Marktwert definieren, könnte man jetzt mal überspitzt sagen, könnten die Leute nicht froh sein, weil wir hatten ja eigentlich mal davon geträumt, irgendwann arbeiten die Roboter und den Menschen geht's gut. Wir reden nonstop über KI, aber irgendwie höre ich immer noch nichts davon, dass die Roboter jetzt für uns an den Bändern sitzen und wir dafür Grundeinkommen für alle kriegen oder so. Weißt du, diese ganzen KI-Debatten, was die alles können, aber auf der anderen Seite kriegst du halt nicht Journalisten, die zu Hause bleiben können, weil irgendjemand die Meldungen schreibt, sondern wo, weißt du, entwickelt sich daraus irgendwann auch eine Gerechtigkeitsdebatte oder?
Ich hoffe es ganz stark, weil also ich bin weder Tech-Dystop noch glaube ich diesen ganzen Emporkömmlingen, wenn sie einem in so Keynotes immer erzählen, dass die Welt jetzt aber wirklich besser wird und die Zukunft golden ist für die Menschen, weil KI das und das und das und das. Ich bin da glaube ich irgendwo dazwischen und ich finde natürlich, es gibt ja auch schon zwischen großen Zeitungsverlagen und KI-Unternehmen Gerichtsverfahren. Ich verstehe schon im Grundsatz erstmal den freundlich ausgedrückt Hinweis, dass das irgendwie nicht ganz gerecht ist, wenn geistiges Eigentum genutzt wird, um Programme, Software, Maschinen zu trainieren, die dann damit neues Geld verdienen, auf Grundlage also fremder Leute Arbeit. Das verstehe ich schon, und wir haben es natürlich in Potenz jetzt mit diesem Problem zu tun, mit dem wir es schon immer zu tun hatten, aber vielleicht noch nie in der Rasanz wie jetzt, dass der Rechtsstaat global nicht hinterherkommt, dafür irgendwelche Rahmen zu schaffen, in denen sich alle irgendwie gerecht austauschen können. Und natürlich wirkt so ein Brief dann immer erstmal ein bisschen hilflos, aber was hat man denn sonst für ein Mittel gegenwärtig? Also weiß ich nicht.
Also ich finde, die Briefe haben ja jetzt Hochkultur seit zwei Jahren, und ich bin dankbar letztlich, dass wir die Debatten auslösen, aber bei KI und Texten über KI, ich meine, ich habe immer Angst, es ist ja die Zukunft, aber ich bin in der Gegenwart derzeit schon so gelangweilt von allen Texten und Gesprächen über KI und allen Veranstaltungen, dass ich manchmal Angst habe oder hoffe, dass KI das Schreiben über KI irgendwann übernimmt, damit es interessanter werden könnte, weil eigentlich drehen wir uns doch in drei Schleifen, ne? Genau dieses Urheberrechtsproblem, dieses Persönlichkeitsschutz und Selbstbestimmungsproblem, und am Ende, welches Problem gibt es noch? Ach so, dass wir Bilder nicht erkennen als solche, oder weißt du, ich habe das Gefühl, wir drehen uns ja jetzt schon in den drei Schleifen, und so große Fragen wie die großen Utopien von, ne, was ein Elon Musk da träumt, uns Chips mit Erinnerungsfacetten einpflanzen zu können, dass das rechtlich alles überhaupt nicht bei den Menschen ankommt, was man da eigentlich sichern müsste, um die Human Intelligence ein bisschen besser in Schutz zu nehmen. Also mir fehlt bei der ganzen KI-Intelligenz einfach die HI-Intelligenz immer mehr.
Da bin ich ganz bei dir, aber das ist ja auch schon wieder Teil des Problems. Also mir geht es genauso, diese Debatten kreiseln, und dann wird man ermüdet davon, dann verabschiedet man sich aus den Debatten. Aber was passiert denn dann? Also die Entwicklung geht ja dann trotzdem weiter, und manchmal denke ich, ich müsste mich ein bisschen mehr zwingen, auch zu den Sachen, von denen ich vielleicht ein bisschen gelangweilt bin.
Zwing dich. Ja, deswegen finde ich ja so Briefe gut, weil sie zwingen uns ja. Weißt du, wir finden die Leute ja gut, deswegen zwingen sie uns ja. Insofern Hochachtung vor den Briefschreibern, auch wenn sie ermüden.
Und ich hoffe trotzdem, dass bei all diesem Briefeschreiben Billie Eilish jetzt sehr, sehr bald Zeit findet, das neue Album, was sie schon angekündigt hat, auch zu veröffentlichen.
Ja, und wäre es dir egal, wenn das von der KI käme, aber genauso klänge wie von Billie Eilish?
Das ist ja die große Frage dann, oder ob man das erkennen würde. Also,
aber wäre es dir egal? Ist ja nochmal eine andere Frage.
Nein, also ich behaupte jetzt natürlich mit heißem Herzen, es wäre mir nicht egal, und würde das Gegenteil erst als möglich annehmen, wenn ich es nicht gemerkt habe bei so einer Blindverkostung. Wenn ich so zwischen KI-generierten Songs, die ja jetzt auch schon mit so lustigen Tools im Internet in Sekunden hergestellt werden können, kann ich jedem nur auszuprobieren empfehlen. Und echter Kunst, wenn ich den überhaupt nicht mehr erkenne, dann habe ich ein Problem.
Alte weiße Männer.
Wolfgang Schäuble, Stoiber soll Union 2015 zu Widerstand gegen Merkel angestiftet haben. Das berichtet die Zeit. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber, CSU, wer weiß es nicht, soll während der Flüchtlingskrise 2015 daran gearbeitet haben, die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, zu stürzen. Das geht aus den Memoiren des im Dezember 2023 verstorbenen damaligen Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble, CDU, hervor. Aus denen der Stern Auszüge veröffentlicht hat. Stoiber wollte Schäubles Darstellung auf Anfrage nicht kommentieren. Er habe nur mit wenigen Kollegen in seinem Leben so viele persönliche und vertrauliche Gespräche geführt, Zitat, wie mit meinem langjährigen und eng verbundenen Kollegen Wolfgang Schäuble, sagte Stoiber. Berichte darüber habe er niemals kommentiert, und das gelte auch nach Schäubles Tod weiter. Wir erinnern uns, das war diese grauenhafte Zeit, in dem wirklich Seehofer und alle Merkel öffentlich fertig gemacht haben, aus meiner Sicht, ne? Dieses Schulmeistern, der Parteitag mit der CSU damals. Und wenn man das jetzt liest, klar, es hat letztlich, es ist wie Boulevard der Politik rückwirkend, aber es hat ja doch die Stimmung in der Bundesrepublik 2015 massiv verändert. Ich meine, das waren eine Zeit, da hat vielen Sätze wie, ne, wir werden Deutschland bis zur letzten Patrone verteidigen. Und ich glaube, das war diese Zeit. Und ein Sturz einer Kanzlerin, wie liest sich das für dich?
Dann doch eher unerheblich, muss ich sagen, weil Also ich bin an sowas immer stark interessiert, auch dieser ganze Geißlerputsch gegen Kohl seinerzeit.
Ja, ich liebe es sehr, ehrlich gesagt.
Ich finde sowas wahnsinnig interessant, aber in dem Fall finde ich es alles ein bisschen zahnlos irgendwie jetzt so diese Memoiren, deren Autor man auch nicht mehr befragen kann mit so einem, ja vielleicht wäre da und da was möglich gewesen, es ist ja auch jetzt Geschichte im Konjunktiv und das trägt meine Fantasie jetzt ehrlicherweise nur bedingt an. Es ist sicherlich nachvollziehbar, sowas jetzt in der Überschrift zu nehmen, um auf diesen Text irgendwie hinzuweisen, aber gerade jemand, der über so viele Jahrzehnte so nah an der Macht, so verdienstvoll auch für dieses Land sich engagiert hat wie Wolfgang Schäuble, da bin ich doch eher an so einer Gesamtschau des Lebenswerks interessiert, als jetzt an so einem anekdotischen Bonmot, falls es das ist, aus dieser Zeit 2015 FF.
Interessant finde ich, dass der Schäuble selber schrieb, und wir hatten ja, du hast vorhin Herbert Prantl erwähnt, und ich erinnere mich an die Kolumne von ihm, der Unvollendete. Mhm. Weil ich weiß, dass ich damals den gelesen habe und dachte, was will er denn jetzt, dass der Schäuble Kanzler wird? Und jetzt das Zitat aus den Memoiren ist, vielfach hatte ich in den Jahren zuvor meine Nachrufe lesen können und jetzt sollte ich, dessen Karriere angeblich immer wieder unvollendet geblieben war, endlich den Sprung ins Kanzleramt wagen und unvollendet auch in Zitate gesetzt.
Ja, ja, ja.
Da habe ich echt nämlich reinschmunzeln müssen und mich gefragt, ob er tatsächlich doch da den Prantl gelesen hat mit dieser, der Unvollendete.
Man staunt, glaube ich, manchmal, wie nah das nach aller objektiven Beurteilung erfolgreichen Menschen mit reichen Karrieren das dann geht, wenn irgendwo
wie
dann
über
doch
sie
mal
gesprochen wird, ne?
Ja, ein Komma aber in irgendeinem Text erscheint oder ein auch freundliches Urteil mit Einschränkungen gefällt wird, ja.
Und glaubst du, er hätte sowas machen können? Also von Stoiber halte ich ja, also wie formuliere ich das freundlich, dem traue ich einiges zu, aber würdest du, also ich weiß, dich interessiert es nicht, aber ich finde das Gedankenspiel schon interessant, würde Schäuble sowas tun? Also könnte er, glaubst du, er würde das machen? Gäbe es in ihm?
Die Frage ist ja jetzt wirklich kontrafaktisch, hätte er es tun können so und also ich kann mir das, da brauche ich jetzt wirklich eine KI, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen.
Du hast eine KI im Kopf, du hast eine HI, die kann hochrechnen, bitte rechne.
Also so angespannt diese Lage 2015 folgende war, so wenig kann ich mir rückwirkend vorstellen, dass wir je ernsthaft in den Bereich gekommen wären, wo ein Putsch hätte Aussicht auf Erfolg gehabt. Also klar, es gab dann immer, es gibt immer Leute, die findet man aber auch heute dauernd den Gedanken von Neuwahlen ventilieren etc. Aber das scheint mir jetzt doch eher eine Fußnote zu sein, als dass wir da alle in der Öffentlichkeit was nicht gesehen haben, was den Lauf der Welt fast scharf geändert hätte.
Ja, was mich ja interessiert, Merkel wird ja ihre Memoiren herausgeben, ob sie das von ihrer Seite aus vielleicht gewusst hat und was sie dann da gemacht hat. Also diese Art interessiert mich schon. Und bei Schäuble muss ich schon so eine Szene dir erzählen. Ich hatte den in Berlin, da gab es eine politische Veranstaltung, da saß er im Sommerfest von den Baden-Württemberg, keine Ahnung mehr wo. Aber er saß dann so und er kam dazu und Merkel saß auch da und rechts saß er. Oder kam er und dann haben, als er dann da war, wirklich alle geklatscht. Und es war, glaube ich, ich gefühlte 7 Minuten Applaus. Weißt du, vielleicht waren es auch nur 40 Sekunden. Und er hat es so entgegengenommen wie ein Opernsänger nach einer ganz langen Performance. Weißt, das war so mein Lebenswerk. Ich sitze da. Und wenn ich dann diese großen Blumennehmer sehe, weißt du, dann frage ich mich, was können solche Egos denn träumen oder ausrichten? Also ich weiß immer nie, was in der Politik da nicht doch möglich ist, angesichts dessen, was man sich selber zutraut und wie viel Wertschätzung man auch akzeptiert. Ich glaube, nichts ist schwieriger, als irgendwie auf dem Boden zu bleiben, wenn die
das
Macht so nah
auch,
ist.
Ja. Und Merkel hat ja jetzt, um den Aspekt auch noch aufzugreifen, es hieß ja vor einer Woche, dass dass jetzt ihr, nennen wir es mal, den Rückblick auf ihre politische Laufbahn, wir wissen ja alle noch nicht, was genau drin steht, dass das jetzt fertig ist. Wir wissen ja, wie das ist, wenn man Bücher abgibt, dass dann zwischen Verlag und Autorinnen und Autoren nochmal so Fahnen hin und her gehen, Korrekturen angebracht werden. Es wäre ja auch in der Vorstellung schön, wenn Frau Merkel gerade in Reaktion auf diesen Auszug aus dem Schäuble-Text jetzt nochmal auf Seite 312 doch nochmal einen Absatz einfügt und noch eine kleine Replik einbaut, aber ich fürchte, das wird sie nicht tun.
Ja, und sie wird es aber mit ihrer langjährigen politischen Beraterin Beate Baumann verfassen.
Ja.
Vielleicht wird sie da irgendwas uns verraten.
Gewinner des Tages.
Programm für mehr Pünktlichkeit. Die Bahn hat gute Nachrichten. 40% der geplanten Baumaßnahmen bis Ende 2025 werden umgesetzt werden. Sage ich das mal so im Futur 2, weil es mir fast unglaublich klingt. Das berichtet zumindest der Deutschlandfunk. Die Deutsche Bahn wird nach eigenen Angaben bis Ende 2025 rund 40% des geplanten Bauprogramms für mehr Pünktlichkeit abgeschlossen haben. Der Chef des Bahntochterunternehmens InfraGo sagte, es gebe eine zunehmend beschleunigte Umsetzung dank einer Bündelung von Maßnahmen und der Verschlankung von Projektplanungen. Davon würden Fahrgäste und Güterverkehrskunden unmittelbar profitieren. Das Programm sieht insgesamt 350 kleine und mittlere Bauvorhaben bis 2030 vor. Dazu gehören beispielsweise neue Überholgleise für lange Güterzüge. Ist das endlich die erwünschte Wende?
Also ich glaube, hier ist Skepsis angebracht, wenn ich das in aller Vorsicht mal sagen darf. Und zunehmend beschleunigte Umsetzung klingt irgendwie auch wie eine Ausrede, die ich in der Schule gebraucht habe, wenn ich auch auf dritte Nachfrage irgendwie noch einen Vortrag nicht fertig hatte. Und auch diese 300 bis, was waren das, kleinere, mittlere Baumaßnahmen, das klingt wie so ein Gebiss, bei dem es schwierig ist, den Zahnersatz irgendwie zu organisieren. Und ich höre das wohl, allein mir fehlt noch der Glaube und ich beurteile die Bahn nach ihrer Pünktlichkeit immer erst im Zielbahnhof und ich würde auch in Südkreuz Berlin noch nicht mit Gewissheit feststellen, wir sind pünktlich in Berlin Hauptbahnhof angekommen, deswegen tue ich mich ein bisschen schwer mit Ankündigungen Anfang April, wie viel pünktlicher man Ende des Jahres sein möchte und trotzdem, um das auch noch dazu zu sagen, bleibe ich natürlich glühender Fan der Bahn, wie könnte es anders sein?
Ja, die Bahn ist immer zuverlässig, immerhin zuverlässig zu spät, weißt du? Du kannst dich ja drauf verlassen. Also ich finde,
außer
solange
an den Streiktagen, ja.
Nee, da ist sie wahnsinnig pünktlich. Da fahre ich schon gar nicht mehr, weil da fahren die 6 Ersatzzüge auch wirklich dann, wann sie fahren sollen.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Rechtsextremismus an Schulen. Ostdeutsche Schülerräte warnen. Das berichtet die Leipziger Volkszeitung. Die Schülervertretung der 6 ostdeutschen Bundesländer haben einen zunehmenden Rechtsextremismus an Schulen beklagt und ein entschiedenes Gegensteuern gefordert. Völkische Narrative, antisemitische Verschwörungstheorien und extremistisches Gedankengut treten auch im Raum Schule immer häufiger zutage und treffen dabei auf eine Schulgemeinschaft, die personell, materiell und vom Wissen her schlecht vorbereitet ist, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Wir sind wohl in den Zeiten gemeinsamer Erklärungen. Was ich an dieser aber wirklich besonders finde, ist, dass es die Schülerinnenräte sind, also wirklich Schülerinnen und Schüler, die da zusammen im Osten sagen, Hakenkreuze, offen gezeigte Hitlergrüße, das ist im Schulumfeld kein Randphänomen mehr und wir wollen aufmerksam darauf machen. Du kennst dich in der Region, glaube ich, ganz gut aus. Ist das etwas, was sich verschlimmert hat oder ist das plötzlich eher eine positive Nachricht, dass sich Schülerräte zusammen organisieren und öffentlich Aufmerksamkeit dafür schaffen wollen?
Also die Region ist ja ein riesiger Landesteil und da gibt's wie immer ein Bild, das nicht einheitlich ist und wir wissen, dass Schule überall, aber ich glaube im ländlichen Raum noch mal mehr ein Ort ist, an dem sich vieles entscheidet und wir wissen auch, dass dieser
was
ländliche
du alles
Raum,
weißt, du weißt.
Ja, wie prägend Schule ist, das ist jeder, der eine besucht hat, also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen als eine prägende Zeit. Und da gibt es ganz tapfere und tolle Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, die dort die Fahnen hochhalten. Und es gibt das, was hier beschrieben worden ist. Und da sind wir wieder bei Sachen, um die wir eigentlich wissen und die uns vielleicht auch ein bisschen langweilen irgendwann, weil wir sie schon wissen und von denen wir uns trotzdem nicht so ermüdet abwenden dürfen, weil dort natürlich Dinge jetzt zusammenkommen, die in Summe einen durchaus beunruhigen können, was die Zukunft angeht. Wir haben es dort mit etwas ermüdeten Gesellschaften zu tun, die von Abwanderung vielfach geplagt sind, von natürlich all den anderen Entwicklungen, die wir heute auch in anderen Teilen Deutschlands beobachten, dass gewisse öffentliche Infrastruktur zurückgeht und es vielleicht auch weniger gemeinsames Alltagsleben gibt in Stadt- und Dorfgemeinschaften. Und da auf so einem Nährboden diesen Hilferuf zu hören, ist beunruhigend, selbst wenn man sich schon länger mit diesem Gebiet auseinandersetzt. Und gleichzeitig Ja, was sagt man da? Also außer schlimm. Also man fühlt sich da gleich wieder so hilflos, weil man kann jetzt ja nicht, so wie der Kanzler das neulich bei der Eröffnung der Leipziger Buchmesse versucht hat, als er Störer unterbinden wollte. Man kann ja nicht jetzt einfach rufen, hört auf zu brüllen, Schluss, und dann geht das Problem weg, sondern das ist erstmal weiter da.
Ich fand die gute Nachricht wirklich, dass es Schülerräte schaffen, sich zu organisieren, dass sie den Mut haben, das öffentlich zu tun, dass es anscheinend immerhin nicht eine Stimmung, trotz der Gewalt, die da ist, ist es nicht so, dass die anderen jetzt so eingeschüchtert sind, dass sie sich nicht trauen, öffentlich zu werden. Also ich fand das auch eine gute Nachricht. Die Frage ist für mich immer, nächste Generation, wir tun immer so, als wäre das Problem dann bei den Älteren, die nicht mitkommen beim gesellschaftlichen Wandel, ne, dass die Bilder von Pegida waren nun mal eher so alte, wütende Menschen. Aber hier geht es halt um die nächste Generation. Und da finde ich schon, also jenseits von gefährlich, frage ich mich, was tun wir als Gesellschaft eigentlich dafür, dass junge Menschen so offen sind für ein rechtsextremes Weltbild? Und wenn du sagst, die sind da eben in Brachlandschaften und werden von, wie soll man sagen, Menschenfängern oder wie auch immer, Rechtsextremen halt für dieses Weltbild geöffnet, dann ist doch die Frage an die Gesellschaft gerichtet, oder? Wann will sie, deswegen finde ich die Schülerräte auch stark, wann will sie eigentlich denen genug Mittel, Projekte, was auch immer in die Hand geben, um solche Weltbilder mit klugen Projekten, klugen Freizeitaktivitäten, klugen Bildungsprogrammen wieder für die Demokratie zu begeistern?
Das ist sicherlich das Mindeste, was man sich wünschen darf, dass viele Projektträger, die im ländlichen Raum immer wieder vor der Angst stehen, läuft hier unsere Förderung in einem halben Jahr aus oder in einem Dreivierteljahr, die immer wieder betonen, dass Jugendarbeit natürlich dann am wirkungsvollsten ist, wenn sie kontinuierlich geleistet werden kann über viele Jahre und nicht, wenn man ständig neue Projekte aufsetzen muss. Das Mindeste, was man sich da wirklich wünschen kann, ist, dass die auskömmlich finanziert sind. Da geht es jetzt nicht, wie das gern von rechten und neurechten Kreisen unterstellt wird, darum, irgendwelche Gehirne zu waschen oder zu indoktrinieren. Da geht es einfach auch darum, Freizeitangebote zu schaffen und Foren zu schaffen, wo Leute miteinander diskutieren können, Streit aushandeln können, vielleicht auch noch ihre Freizeit zusammen verbringen können. Das ist sicherlich das Mindeste. Zu deinem anderen Punkt, was die Öffentlichkeit angeht, das ist immer so ein bisschen so eine Krux, finde ich, weil unsere ja sehr aufmerksamkeitsflüchtige Öffentlichkeit natürlich, und da schließe ich mich mit ein, dazu neigt, man guckt immer nach so einem Aufschrei erstmal hin und dann guckt man aber irgendwo schnell wieder woanders hin, und die Leute, die vor Ort den Mut gesammelt haben, sich zu artikulieren und zu sagen, wir haben hier ein Problem, die leben dann ja weiter dort und die haben diesen Schutz der Öffentlichkeit nicht durchgängig, und Öffentlichkeit brauchen wir, müssen wir herstellen, umso mehr als, das ist ja ein weiterer Aspekt dieser regionalen Entwicklungen, sich regionale Öffentlichkeiten immer weiter umsortieren hin zu, wir kennen das alle, irgendwelchen sozialmedialen Verteilungskanälen. Wir müssen diese Öffentlichkeit immer wieder herstellen, aber sie kann eigentlich auch nur der Ausgangspunkt sein für Weiteres. Allein diese Öffentlichkeit und dann Schluss, das hilft, glaube ich, nicht weiter.
Ja, deswegen will ich ja, dass du darüber redest und ich und auch viele andere hoffentlich. Aber
ich finde es auch gut, dass wir das tun, ja.
Ja, und ich finde aber umgekehrt, ja, die Öffentlichkeit herstellen, aber erstmal sind da mutige junge Menschen, die sagen, ich will das, wir wollen, dass ihr hinguckt, weißt du? Also ich finde es auch wichtig, dass wir sehen, man spricht über die Problemmenschen, aber es gibt eben auch 6, die sagen, wir sind Schülerräte und die werden sicher wissen, dass, wie du sagst, die Aufmerksamkeit flüchtig ist, und die sind bereit, da hinzugehen, die sind wehrhaft.
Die kriegen auch zu selten natürlich ein Forum, weil die Mechanismen von Öffentlichkeit, auch von journalistischer Öffentlichkeit, oft sind, auf Skandale zu gucken, auf Vergehen zu gucken, und man sollte dringend diesen Leuten, die sich nicht nur für sich selbst, sondern für eine übergeordnete Sache engagieren, den Rücken stärken, und da kann jeder seinen kleinen Beitrag leisten, um nur ein Beispiel zu nennen. Es gibt ja einmal im Jahr den International Lying Day, sondern den Tag der Pressefreiheit. Und da finden an vielen Schulen, auch an vielen Schulen in Ostdeutschland, Workshops statt, wo Journalistinnen und Journalisten hingehen, mit Schülern sprechen. Und also das sind alles ganz kleine Bausteine, die jeder für sich nicht viel helfen, aber in Summe vielleicht doch.
Der Trick der Woche.
Wieso Botswana 20.000 Elefanten nach Deutschland schicken will, fragt die Süddeutsche Zeitung und sie berichtet es auch. Botswana möchte bis zu 20.000 Elefanten nach Deutschland abschieben. Präsident Maisi erklärte, dies sei tatsächlich ernst gemeint. Wir akzeptieren kein Nein, sagte Maisi. Auslöser ist der Streit über die Afrika-Politik der Grünen, insbesondere das geplante Einfuhrverbot von Jagdtrophäen, wie zum Beispiel von Elefanten. Die Bundesregierung hat sich bisher nicht zu dem Vorhaben geäußert. Derweil fordert die CSU-Umweltpolitikerin Weisgerber ein rasches Handeln der zuständigen Ministerin, um die Situation zu klären. In Botswana, wo etwa 130.000 Elefanten leben, ist wegen Überpopulation eine kontrollierte Jagd erlaubt worden. Die deutschen Grünen wollen die Trophäeneinfuhr verbieten, was zu diplomatischen Spannungen geführt hat. Ein Konflikt des Nordens mit dem sogenannten globalen Süden, wie es heute heißt, an einer Konfliktlinie, die, glaube ich, niemand hat kommen sehen. Die Grünen haben zumindest gedacht, das ist sicher ein tierfreundlicher, menschenfreundlicher Schachzug und plötzlich diese Quittung. Kann der afrikanische Elefant ein AfD-Kampagnenthema werden?
Also das hoffe ich bei aller Liebe für die Freiheit der Wahlkampfführung nicht.
Die Grünen wollen das Jagen verbieten. Die Grünen verursachen Stress mit dem Süden, für den sie eigentlich menschenrechtlich, also sie wollen es ja dort besonders gut machen. Jetzt ärgert man sich dort über die, weil sie auch dort Sachen verbieten, weil das Potenzial ist ja unendlich.
Das trifft natürlich einen Nerv derer, die Grünen gerne kritisch sehen, was das gute Recht eines jeden Einzelnen ist. Aber man muss, glaube ich, zum ganzen Bild auch sagen, dass es fast eine Konstante deutscher Außen- und Entwicklungspolitik in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist, sich in Afrika ein bisschen doof anzustellen. Also da gab es auch schon andere, zum Beispiel von der FDP vorher, die das mit anderen Belangen auch hinbekommen haben. Mich hat diese Meldung jetzt heute, muss ich sagen, relativ unvorbereitet erwischt, dass hier vielleicht mal 20.000 Elefanten entweder über die Alpen mal in die Gegenrichtung kommen.
Ja,
Schiffe?
Also
ja, oder
Arche Noah.
Ich tue mich schwer, die Bild-Zeitung zu loben, aber sie haben natürlich heute wieder in der Dachzeile einen Treffer gehabt, als sie überlegten, ob auch ein Dumbo-Jet diese Elefanten nach Deutschland bringen könnte. Das dieser Idee bin ich dann in meiner Kopf-KI sofort nachgegangen, wie man die beladen würde und wie viel dann ein Flugzeug passen und so. Also ich würde vermuten, dass das in ein paar Tagen verrührt ist, dieses Thema.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber darf denn eine deutsche Politikerin oder Politiker nicht sagen, nach Deutschland keine Einfuhr dieser Güter? Also sie hat ja jetzt nicht da rein regiert in dem Sinn, sondern gesagt, dass sie es nicht in Deutschland wollen.
Nee, kann sie natürlich sagen. Und ich frage mich dann auch immer, wie deutsche Gesetzgebungsvorhaben in dem Fall, wie schnell die dann die Runde machen und wer sie so schnell auch in dem Fall nach Botswana trägt. Das frage ich mich dann auch immer. Also, aber ich glaube trotzdem, dass das nicht unbedingt taugt für jetzt eine diplomatische Verhärtung, die uns den ganzen Sommer lang beschäftigen wird. Aber vielleicht wird mich die Zeit Lügen strafen, wer weiß.
Die EM wird kommen und dann wird das keiner mehr wissen. Ich hätte mit dir natürlich auch über japanische Heiratsverhältnisse reden können und warum Menschen heute nicht mehr sprechen, sondern sich über KI kennenlernen. Aber wir haben schon so viel über KI geredet und trotzdem interessiert es mich. Die Japaner verkuppeln ihre Leute jetzt qua Amt über KI und digitale Medien. Ist das die Liebe deines Lebens? Willst du die so vermittelt bekommen über den Amtsinhaber?
Ich fand ja an dem Text, den mein Kollege Thomas Hahn geschrieben hat, noch interessanter als den Aspekt, dass sie jetzt auch KI nutzen, dass das Ganze staatlich organisiert wird.
Ja, eben, also so eine Art, fand ich so auch. Da habe ich mich gerade darauf abgehoben. So, du gehst zum Amt und sagst, hey, ich habe keinen Partner. Ich habe auch Angst, den anzusprechen.
Sind das die berühmten Sozialleistungen, die uns immer genommen werden sollen, dass es keine staatliche Partnervermittlung in Deutschland geben. Ich weiß nicht, so ein Staatsbumble oder Staatstinder oder was auch immer gerade so.
Und stell dir jetzt mal deutsche Debatten dazu vor, ja? Sollen wir bezahlen, dass wir die verkuppeln werden? Und also ich würde das Kuppeln gerne von deutschen Staatshändlern.
Ja, und das Problem in Deutschland, da wird es mit der Reproduktionsrate dann wahrscheinlich auch nicht besser, wäre ja wahrscheinlich, wenn man sich dort mit 17 einen Termin geben lässt, dass man dann mit 51 an dem Dienstag um 13.12 Uhr dann mal dran
vorsprechen
käme,
darf.
So.
Ne? Ja, ja. So. Sie können sich hier ins Ticket eintragen, Sie können es dann abholen im Rathaus 22, im Rathaus 21 können Sie den Sachbearbeiter sprechen. 3.799 KIs, aber bis dahin können Kinder...
Ich wüsste auch wahnsinnig gerne, wenn wir das machen würden in Deutschland, wie man das, also wo würde man das ansiedeln? Ich würde tippen, nach langen Diskussionen würde es beim Kreiswehrersatzamt irgendwo landen.
Nee, beim Ordnungsamt. Ordnung und Müllabfuhr, weißt du, kommt dann beim Ordnungsamt, wird doch geheiratet.
Ja. Also wenn das so kommt, dann gehe ich vielleicht doch noch in den Staatsdienst.
Ja, dann bist du der KI-Vermittler. Zum Glück warst du heute aber noch der Gast bei Apofika und schreibst Texte, die ich sehr gerne lese. Ich freue mich sehr, dass du hier warst, mit mir durch die Nachrichten zu gehen. Und ich hoffe, du kommst sehr bald wieder.
Das hoffe ich auch. Bis bald.
Bis bald.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Adrian Breder. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Zusätzliche Redaktion und Produktion Yannick Schäfer. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.